Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler.
Sie ist ein Weltstar in ihrer Sportart, will in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio 2020 noch einmal richtig Kraft tanken. Eigentlich will sie auf die Trauminsel Bali und dort 10 Tage Urlaub machen. Doch dann werden daraus 15 Monate, ein Karriereende. Und wie genau die Insel Bali die Degenfechterin zum Umdenken brachte, was sich dadurch alles in ihrem Leben veränderte und wie es ihr heute geht, darüber und noch vieles, vieles mehr spreche ich heute mit Monika Susanska. Hallo Moni.
Hallo.
Darf ich überhaupt Moni sagen?
Ja, gerne.
Das wunderbar.
Ist mir lieber, wenn es ein bisschen sportlicher klingt.
Wunderbar, das freut mich sehr. Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet. Magst du dich vielleicht selbst erstmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und was hast du gemacht?
Ja, ich bin mittlerweile ehemalige Sportlerin oder Leistungssportlerin, Fechterin und war sehr lange in der Nationalmannschaft. Also mein Debüt war schon 2005. Mein ganzes Leben eben vom Fechten geprägt und wie du schon erwähnt hast, habe ich die Sportart meine sportliche Karriere beendet. Letztes Jahr im Sommer auf Bali und jetzt bin ich wieder zu Hause sozusagen und das ist so ein bisschen im Schnelldurchlauf.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, Bali, da gibt es ja wirklich eigentlich kaum einen schöneren Ort, um seine Karriere zu beenden, oder?
Ja, im Nachhinein bin ich glücklich, dass es so gekommen ist, dass die Umstände, also weltweit eben eine Katastrophe mit der Pandemieausbruch, aber für mich fiel die Entscheidung, damals dort zu bleiben und für mich war das die richtige Entscheidung und ich war das erste Mal auf Bali, aber habe mich dann direkt verliebt und und durfte dann quasi dort die Lockdown-Zeit in Deutschland dort verbringen, was halt viel mehr Freiheit mit sich gebracht hat.
Wenn wir nochmal ganz kurz zurückgucken, ich habe es ja vorher angedeutet, du wolltest eigentlich erstmal 10 Tage Urlaub machen. Also was ist dann passiert genau?
Genau, also ich wollte 10 Tage dort bleiben und das war gerade in der Zeit, wo eigentlich noch relativ alles offen war und auch keine Reisebeschränkungen. Aber als ich dort war, hat es angefangen mit den Corona-Zahlen. Jeden Tag hat sich das verdoppelt. Und dann nach einer Woche war das eben so hoch und die Panik war groß, dass eben diese Flüge und Verkehr eingestellt wurde. Und da wurde auch mein Flug 1 Tag oder 2 Tage vor meinem Abflug wieder aus Bali zurück nach Deutschland gecancelt. Ja, dann steckte ich erstmal fest. Da gab es den Flieger, der von der Regierung freigestellt wurde. 2 gab es da. Da konnte man sich jeden Tag anmelden. Und das habe ich dann anfänglich immer gemacht. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, also man hat noch keine, das nicht abschätzen können, wie lange das jetzt andauert. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt hier länger bleibe, 1-2 Wochen, wird es jetzt nicht schlimm sein, weil unsere Wettkämpfe, also ich hatte gerade eine Wettkampfpause für ein paar Monate und daher war das nicht so schlimm. Und ich habe gemerkt, dass die Menschen, die dort Urlaub gemacht haben, also Familien oder ältere Menschen, sehr in Panik geraten waren und besorgt waren und unbedingt aus dem Land rausfliegen wollten, zurück nach Deutschland. Und ich dachte, ich lasse den Vortritt, weil ich bin in einer, sage ich mal, theoretisch besseren Position als jüngere oder sportliche Personen gesund, dann wollte ich den Platz einfach nicht besetzen. Und ich dachte mir, ich komme schon heim, bald. Aber dann ist es eben anders gekommen, weil dann, als ich auf den Flieger verzichtet habe, dann ging gar nichts mehr. Also ging mindestens 1 Monat oder sogar länger, glaube ich, kam es auch nicht mehr raus.
Hattest du da zwischendurch mal ein bisschen Angst oder Respekt oder so? Oder sagst du, naja, ging schon irgendwie?
Nee, weil als man noch nicht so viel wusste über die Krankheit, eben nur, dass es vorgeschlagen wird, erstmal zu Hause zu bleiben, habe ich auch auf Bali 1 Monat lang Selbstquarantäne. Also ich habe das freiwillig gemacht, obwohl es dort nicht Voraussetzung war. Also zum Einkaufen bin ich da schon. Und wir hatten sehr früh eigentlich, viel früher glaube ich als in Deutschland, Maskenpflicht. Aber eben nur beim Einkaufen und gerade April und Mai war das ein bisschen Lockdown-Style auf Bali. Und dann hat sich das alles wieder gelockert. Und ich hatte nie wirklich Angst. Also ich habe dann wirklich am Anfang aufgepasst und irgendwie, ja, ich glaube, wenn man da auf sich Acht gibt und zu der Zeit war ich, hatte sehr wenig Kontakt mit der Außenwelt, nur mit den Leuten, mit denen ich gewohnt habe. Ich dachte, ja, ich passe einfach auf und dann wird es schon gut gehen. Und ja, und so ist es dann gekommen. Dann bin ich dort geblieben.
Und das 15 Monate, habe ich es richtig im Kopf, glaube ich?
Ja, später gab es natürlich die Zeit, wo die Grenzen wieder ein bisschen offener waren und auch die Flieger gingen zurück. Aber in der Zwischenzeit hat ja bei mir ein Umdenkprozess angefangen. Und ich habe mich während der wenigen Monaten erstmal vor Ort entschieden, meine Karriere zu beenden. Und dann war das eben nicht mehr unfreiwillig, sondern freiwillige Entscheidung, vor Ort zu bleiben. Ich habe auch natürlich mitgekriegt, wie das hier in Deutschland sich entwickelt hat und wie das Leben bei mir vor Ort auf Bali ist. Und ich war sehr dankbar dafür und habe dann gedacht, okay, jetzt kann ich die Zeit nutzen für mich und ich bleibe jetzt einfach erstmal hier und warte ab. Natürlich habe ich Familie und Freunde und so vermisst, klar, aber die haben mich dann in der Entscheidung unterstützt und deswegen habe ich das immer nach hinten geschoben und habe mich da auch schon eingelebt und natürlich auch eigenes Freundeskreis aufgebaut mit den Leuten, die ähnliche Story hatten wie ich, die auch da stecken geblieben sind oder dort fest wohnen. Und da hatte ich so mein kleines neues Leben sich entwickelt.
Hört sich sehr schön an. Ich kann mir vorstellen, dass am Anfang natürlich erstmal, wenn man sagt, okay, man muss seinen Sponsoren erklären, man muss ja dem Verband irgendwie erklären, dass man aufhört. Ist das überall auf Verständnis getroffen oder hat jemand versucht zu sagen, du, jetzt komm erstmal runter, überlegst dir nochmal?
Ja, am Anfang wurde ich auch für verrückt gehalten. Also als das so ausgebrochen ist und die Zahlen dann jeden Tag sich verdoppelt haben oder dann also wirklich in die Höhe geschossen sind, haben ja viele gesagt, du bist in Indonesien, Monika. Wenn du wirklich krank wirst und dann Pech hast, dann ist es einfach nicht Deutschland. Das war mir schon bewusst, ja. Deswegen war ich auch sehr vorsichtig am Anfang. Und da haben mich halt auch viele tatsächlich, die haben gesagt, oh mein Gott, eigentlich, wenn sowas ausbricht, dann sucht man Zuflucht nach Hause, da fühlt man sich ja sicherer. Und ich hatte ein Gefühl irgendwie, dass ich da bleiben kann. Mit der Entscheidung im Nachhinein haben alle gesagt, hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich jetzt genauso entschieden wie du. Aber das weiß man immer im Nachhinein. Also ich hatte da wirklich Glück.
Ja, oder auch ein gutes Bauchgefühl vielleicht.
Genau, ein gutes Bauchgefühl. Ich habe mich wohlgefühlt so ist es dann auch gekommen, zumindest vor Ort dort. Ja.
Wenn du uns mal mitnimmst, ich meine, Bali ist für mich so ein Traumziel, wo ich gerne mal hin will. Ich war noch nie dort, war zwar schon auf vielen Teilen der Welt, aber dort war ich eben noch nicht. Wie war so dein Leben? Wie war dein Alltag dort?
Wirklich wie im Traum. Also ich bin oft aufgewacht und das Erste, was ich gemacht habe, habe mich irgendwie bedankt, dass es so gekommen ist, weil ich das natürlich nicht gewohnt war, immer in gutes Wetter, immer Sonne, sehr nah am Strand gewohnt, wirklich schön. Und da war ich irgendwie jeden Tag dankbar, dass das jetzt so gekommen ist. Und ja, also ich habe am Anfang weiterhin viel trainiert, weil ich der Meinung war, okay, das dauert jetzt vielleicht 2, 3, 4 Wochen und dann kann ich ja wieder nach Hause gehen. Und da habe ich meinen Alltag so gestaltet, dass ich fit bleibe und weiterhin irgendwie meine Hausaufgaben erledige. Und mit der Zeit, als ich dann entschieden habe, dass ich meine Sportart beende, hat sich das Leben völlig umgekrempelt. Also ich habe dann nicht mehr den Druck gehabt, fit, in Anführungszeichen fit zu bleiben für die Sportart, was sehr viel Arbeit ist, sondern einfach nur für mich. Ich konnte jetzt irgendwie meine Freizeit einteilen, wie ich möchte. Das war ganz ungewohnt. Also ich habe auch mich daran gewöhnen müssen, dass ich ja erstmal, okay, jetzt hast du deine Karriere beendet, jetzt mach mal erstmal Urlaub, was ich so lange nicht mehr so richtig frei hatte. Und da hat man immer irgendwie so ein schlechtes Gefühl, ist es die richtige Entscheidung? Also diese Phase hatte ich auch, Angst vor der Zukunft und alles, was kommt, was wirst du jetzt machen? Das hat ja alles eine Zeit gebraucht, aber ja, aber ich habe dann wirklich immer mich wieder zurückgeholt und habe gedacht, ey, die Welt steht kopfüber und du bist hier. Sei dankbar und freu dich auch mal. Also genieß das auch. Und das habe ich dann gemacht. Und ich bin dann ich war auch zum ersten Mal auf Bali und habe dann da war das so, dass Tourismus da relativ nicht mehr stattgefunden hat. Nur die Leute, die da fest saßen. Und deswegen war das für uns auch möglich zu reisen, was mir die Möglichkeit gegeben hat, das Land kennenzulernen. Also ich konnte dann Inselhopping machen. Wir hatten natürlich dann auch Tests uns alle und alles und Sicherheitsvorkehrungen, aber es war alles sehr locker. nicht so viele Leute unterwegs. Und da konnte ich Inseln sehen und auch Sehenswürdigkeiten, wo normalerweise Hunderte von Touristen dran stehen und anstehen. Und da war es jetzt einfach leer. Und das war einfach traumhaft. Und ich kann es gar nicht sagen, wie Bali sonst ist vor der Pandemie, weil jetzt war es halt relativ leer. Aber es gibt da einfach Orte, Indonesien und auf Bali, die sind traumhaft. Kann man sich nur, wie auf den Bildern, die man sich dann so touristische Kataloge ansieht, so ist es dann.
Kann man ja auch auf deinem Instagram-Profil sieht man auch genau. Wirklich schöne Bilder von dir und auch von Bali vielleicht vor Ort. Also da hole ich mir sicherlich mal einen Tipp von dir ab, wenn ich mal nach Bali gehe. Hast du bestimmt ein paar Insider-Tipps, oder?
Ja, ich kann mittlerweile, ich fühle mich da sehr heimisch und ich kann da sehr viele Tipps geben. Ich habe natürlich auch über Instagram das auch gepostet, auch wenn ich weiß, dass viele Menschen hier, sage ich mal, eingeschlossen waren und vielleicht auch Neid hochkommt. Aber ich wollte halt auch für das Land, das ja sehr von Tourismus abhängig ist und den Menschen, den Einheimischen, die waren eigentlich froh, dass ein paar dort festgesteckt haben, weil wir waren noch diejenigen, die noch irgendwie dort irgendwas genutzt haben, sei es Miete gezahlt oder Essen oder sonst irgendwelche Dienste genutzt, wo die Einheimischen auch ein bisschen Geld verdienen konnten, weil das war für die natürlich auch ein enormer Einbruch. Und ich habe das deswegen auch, um eben auch wieder Werbung machen für Bali, dass wenn dann wieder die Reisemöglichkeit besteht, dass die Leute da einfach wieder das auf dem Schirm haben und gerne hinkommen.
Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, auch mit Neidern. Hattest du Kritiker?
Ja, ein paar. Aber grundsätzlich habe ich, wenn ich mal eine Zeit lang eben nicht aktiv war, dann habe ich eben mehr Nachrichten bekommen, wo die Leute, hey, poste mal wieder, weil es wenigstens hat man von was zu träumen. Wenigstens wird man daran erinnert, dass die Welt schon mal gut war und es wieder gut wird. Und das ist so auch Ablenkung gewesen, schöne Bilder zu sehen. Und das hat mich dann auch immer motiviert. Ich habe gesagt, ich zeige einfach so, wie es ist. Ich bin da. Im Großen und Ganzen Unglück hatte ich jetzt immer das Glück, dort festzustecken oder konnte dort bleiben. Und da hab ich mehr eher Zuspruch bekommen, dass ich das einfach teile, damit die Leute einfach auch mal wieder was von was zu träumen haben. Und deswegen hat es auch Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich. Also hat man dir auf jeden Fall angesehen. Jetzt haben wir viel über Bali gesprochen und so. War das teuer, das Leben für dich? Ich meine, das eine Jahr, wie hast du dich finanziert? Wie hast du das gemacht?
Gut, ich war sehr viele Jahre nicht wirklich so richtig im Urlaub. Da konnte ich einiges einsparen. Aber auf Bali ist es so, dass du kannst sehr günstig leben und du kannst auch natürlich sehr viel Geld ausgeben. Das ist eine breite Spanne. Grundsätzlich war das so, dass die Mieten ein bisschen günstiger waren als jetzt nicht Pandemiezeit, weil die natürlich um die Leute, die noch da waren, gekämpft haben, dass man da unterkommt. Deswegen, also von den Preisen her war das so, als würde ich jetzt zum Beispiel jetzt in Deutschland eine Wohnung anmieten und wenn man sich dann mit ein paar Leuten zusammengetan hat, konnte man da wirklich eine Villa mit Pool haben. Also vom Standard her hatten wir auch immer relativ Glück. Ich habe da Freunde, die dort vor Ort schon leben. Deswegen am Anfang war ich bei denen untergekommen. Später habe ich selber was angemietet mit Freunden. Also da konnte man eben, nach oben ist immer alles offen. Aber wenn jetzt jemand günstiger, dann findet man auch immer was. Also auch vom Essen her ist grundsätzlich ein Tick günstiger. Aber die Preise, da hast du auch die Wahl. Isst du jetzt Nasi Goreng jeden Tag für 1 Euro oder gehst du ins Restaurant, dann sind die Preise günstiger als in Deutschland, aber auch nicht so günstig. Also wie gesagt, man kann das so ein bisschen kontrollieren da. Ja. Aber ich finde halt schon der Luxus, alleine mal jeden Abend am Strand zu spazieren, war für mich schon sehr viel Luxus. Ja. Und die Freizeit, die ich auf einmal genießen konnte, musste ich auch erstmal erlernen. Und es war für mich wirklich ein Luxus, mal so viel Freizeit zu haben.
Muss ich sagen, als ich aufgehört habe, habe ich auch gedacht, okay, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Aber irgendwie ist sie dann doch weg.
Ja, also am Anfang sind sehr viele Emotionen da und was mache ich da und so schlechtes Gewissen. Ich kann doch jetzt gar nichts machen, weil man das gar nicht gewohnt ist. Aber für mich war das sehr wichtig, glaube ich, auch mental, dass ich mal richtig aus diesem Hamsterrad rausgekommen bin und aus diesem Druckdenken, also wirklich so viele Jahre nur irgendwelchen Punkten und Qualifikationen hinterhergerannt und es war so die Priorität immer im Leistungsdruck. Und da habe ich gemerkt, also ich bin irgendwie durch im Kopf. Also ich weiß nicht, wie lange das noch so gehalten hätte, dass ich da, sage ich mal, vielleicht einen Burnout oder sonst was erlitten hätte, weil ich habe wirklich erst, als ich angefangen habe, mental mich runterzukommen, habe ich gemerkt, wie viel Arbeit das ist. Also wie sehr ich da drin hänge und wie sehr mich das eigentlich schon belastet hat. Und dann war das eben ja so eine Selbstfindungsreise oder Wiederfindungsreise für mich in einem schönen Ambiente eben.
Ja, das definitiv. Also ich kann es mir wirklich sehr gut vorstellen, was du durchgemacht hast, weil ich glaube, so geht es jedem Leistungssportler von uns irgendwo an einem Punkt, wo man sagt, okay, ich muss jetzt reflektieren, will ich so weitermachen, will ich es nicht. Wie schwer war das für dich dann schlussendlich, so eine Entscheidung zu fällen, zu sagen, okay, jetzt bin ich doch fertig? Weil ich sag mal, so wie ich hatte, wie soll ich beschreiben? Ich hatte so einen Abschluss. Ich habe mich da so vorbereitet, wusste, okay, das wird mein letztes Spiel sein und so. Hatte so ein bisschen eine Zeit, um mich emotional von meiner Karriere zu verabschieden. Aber den Punkt hattest du ja eigentlich gar nicht, oder?
Nein, also ich hatte einen Kreuzbandriss Anfang 2019 und auch eine OP. Und das ist passiert kurz bevor die Qualifikation für die Olympischen Spiele angefangen haben. Die dauern bei uns ziemlich lange. Und das war mein nächstes Ziel. Ich wollte eigentlich mich qualifizieren und nochmal zu den Spielen. Und das war mein großes Ziel und mein Traum. Und ich war sehr motiviert. Und dann, als es nach oben ging, leistungsmäßig und auch körperlich, habe ich nach so ein paar kleineren Verletzungen dann die große Verletzung erlitten, Kreuzbandriss. Ich habe dann auch 9 Monate gebraucht, bis ich wieder auf der Planche stand, was sehr unterschiedlich ist von Typ. Ich habe dann gemerkt, also ich konnte dann wieder fechten und ich musste dann auch wieder, wenn ich dann wieder mich reinfechten wollte, musste ich da auch wieder anfangen. Aber ich habe gemerkt, boah, also wie krass, was mein Körper davor geleistet hat, weil das war 2 Welten und auch noch Schmerzen gehabt. Das war vielleicht auch bisschen zu früh, aber man muss einfach, ne? Und das war dann sehr anstrengend. Ich habe mich dann wieder in die deutsche Spitze reinfechten können und war dann auch wieder bei den Weltcups dabei. Aber zur Weltspitze habe ich gemerkt, wow, also das ist nochmal sehr, sehr ein langer und harter Weg. Aber ich war motiviert, okay, ich versuch's, also solange ich noch irgendeine Chance habe, mich mit der Mannschaft zu qualifizieren, da gab es nochmal eine Möglichkeit, dann gebe ich alles. Und deswegen bin ich ja, deswegen nach diesem Weg nach der Verletzung in die deutsche Spitze und dann Weltcup-Niveau, dass man da teilnehmen darf, habe ich diese kurze Pause gebraucht, deswegen bin ich nach Bali, um wieder ein bisschen Energie, weil es war sehr, sehr anstrengend, mental vor allem auch und körperlich. Ja, und dort habe ich das alles Revue passieren lassen und habe auch, ja, da wird einem auch wirklich bewusst während der Verletzungszeit, wie fragil man eigentlich ist, also wie schnell alles vorbei sein kann, wofür du gearbeitest, gerade als Sportler. Du bist darauf angewiesen, dann hast du eine Verletzung und dann bist du raus. Und das Revue passieren lassen, dann meine Perspektive in Perspektive gesetzt, eben, okay, was muss ich jetzt alles nochmal leisten, um irgendwie da eine Chance zu haben? Wie ist es, wenn dann nochmal was bricht, weil so ganz, jetzt mittlerweile spüre ich gar nichts mehr, jetzt hat sich das komplett ausgeheilt, aber zu der Zeit war das noch so, ja, also ich hatte schon gespürt, das ist noch nicht so ganz ready. Was passiert, wenn es mir nochmal passiert? Wie wäre das, wenn ich, und das war so ein Prozess, ich habe dann mir viele Situationen vorgestellt und habe dann eigentlich mir gewünscht, dass ich selber den Zeitpunkt wählen darf, wann ich die Karriere beende. Weil es sehr schmerzhaft ist, wenn man so rausgerissen wird durch Verletzung zum Beispiel. Dann habe ich auch, das mit der Pandemie hat sich dann immer mehr entwickelt und die Turniere wurden dann immer viele Monate nach hinten verschoben. Auch mit Olympia stand dann auch auf einmal in der Luft und habe ich gedacht, es wird bestimmt mindestens ein Jahr verschoben oder vielleicht sogar abgesagt. Was bedeutet das jetzt für meine Karriere? Kann ich mich dann wieder nochmal 4 Jahre, also diese ganzen Szenarien sind durch den Kopf gegangen. Und dann kam irgendwann nach, ja, eben 2 Monaten, 3 Monaten rumdenken. So, ja, was wäre eigentlich, wenn ich die Karriere jetzt beenden würde? Ich glaube, ein Freund aus Bali hat gesagt, Moni, bleib doch einfach hier. Ich so, oh Gott, das kann ich doch gar nicht. Und er so, warum nicht? Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Was sind die Konsequenzen? Dann wusste ich, okay, mein Vertrag läuft sowieso aus und dann müsste man den ja verlängern, wenn ich weitermache oder darum kämpfen, dass er verlängert wird. Und nach dieser Phase, Verletzung und so weiter, ist auch nicht einfach. Und dann habe ich mir das vorgestellt, immer erstmal so ausgemalt, welche Konsequenzen das hätte. Und so irgendwann habe ich gespürt, ich glaube, das könnte der richtige Zeitpunkt sein. Und ich glaube, dass hier auf Bali mit der Umgebung komme ich vielleicht besser damit klar. Also bis man das dann akzeptiert und bis sich das verfestigt hat und die Entscheidung dann einfach auch umgesetzt wird, dass es nicht das schlechteste Umfeld wäre hier, als dann im gewohnten Umfeld, ja. Und so hat sich das herauskristallisiert. Und als ich das für mich erst entschieden habe, habe ich trotzdem eine Zeit gebraucht, um das in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich musste erstmal da mit der Entscheidung selber klarkommen. Und ich habe auch den Deutschen Fechterbund informiert. Und dadurch, dass ich schon eine Zeit lang dort war, haben die das ja auch so, ja, vielleicht auch gewusst, vielleicht das band sich so an, ja. Sonst hätte ich ja direkt zurückkommen müssen, irgendwie. Oder sobald es möglich war. Genau. Aber sobald ich mich dann rechtfertigen musste, habe ich gesagt, also ich werde aufhören. Und dann in die Öffentlichkeit bin ich dann nochmal, glaube ich, 2 Monate später gegangen, wo sich das alles schon emotional gelegt hatte. Genau.
Das glaube ich. Und wie geht's dir jetzt damit?
Ja, also ich bin der Meinung, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Es ist nicht einfach, weil das Leben, kennst du auch als Sportler, das ist für einen wirklich das Leben. Und wenn man dann den Schritt raus wagt, dann ist man erstmal so blank da, steht da und muss sich erstmal was Neues aufbauen. Und aber man muss halt irgendwann den Schritt auch wagen und mit dieser Entscheidung einfach auch dahinter stehen. Und ja, und ich bin jetzt eigentlich glücklich darüber, gerade so wie es sich entwickelt hat mit meinem Körper, dass ich das auch dort machen konnte, dass ich den Zeitpunkt jetzt selber tatsächlich gewählt habe. Also jetzt bin ich auch sehr neugierig und gespannt, wie sich das Leben entwickelt und ohne dem Sport oder aktiv als Sportlerin. Aber irgendwie freue ich mich da drauf.
Ja, mit Sicherheit, das wird super cool, kann ich dir jetzt schon sagen. Also wenn ich jetzt zurückblicke, ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie ich so ein Leben führen konnte als Leistungssportler. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch schon empfindest, aber allein dieses zweimal Trainieren und ich habe... bin jetzt ein Ticken älter, als ich aufgehört habe. Also es ist ja bei mir schon ein paar Jahre her, mein Karriereende. Ich habe es ein bisschen früher entschieden. Ich habe es, glaube ich, mit 32 entschieden. Und mir hat alles wehgetan. Ja. Also die Gelenke haben wehgetan. Ich bin manchmal aus dem Bett gerollt wie so eine Rentnerin.
Das war normal, dass man Schmerzen hat, gell?
Ja, und jetzt wache ich auf und habe einfach keine Schmerzen. Und weiß nicht, es hört sich vielleicht doof an, wenn man so kurz vor den 40 sagt, hey, wow, geil, ich freue mich aufs Aufstehen, weil es nicht wehtut.
Ja, also das mit den Schmerzen, das ist sehr angenehm, dass man nicht irgendwie Muskelkater und Gelenkschmerzen nach dem Wettkampf, ich kann mich erinnern, das war eigentlich krass und es war für mich normal, dass ich nachts ab und zu vor Schmerzen nicht schlafen konnte oder manchmal auch geheult habe, weil es so weh tat, wenn der Wettkampf so lang ging und sich immer wieder überwinden, immer über die Grenze hinaus, auch mental, das ist halt einfach... Du kennst es ja in Deutschland, ja, da kriegt man auch nicht wirklich die Anerkennung für die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Nur wenn man dann ganz oben steht, aber das kann man nicht immer. Aber die Arbeit ist die gleiche. Deswegen, also ein ganz anderes Leben. Also Bali, ich hab jeden Morgen gedacht, träume ich oder ist es jetzt meine Wirklichkeit gerade? Also ich habe da ein komplett neues Leben kennengelernt und auch andere Denkweisen. Das genieße ich ja immer noch. Also ich bin trotzdem glücklich für meine Zeit als Sportlerin. Also das habe ich geliebt. Ich liebe die Sportart nach wie vor. Zu der Zeit war das Leben auch richtig so und ich habe das auch geliebt. Wir hatten ja viele Reisen. Ich habe sehr viel mitgenommen. Das hat mich auch zu dem gemacht, was ich bin. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber das neue Leben bringt auch sehr viele Vorteile mit sich.
Ich finde es ganz interessant, was du sagst, auch so diese Denkweise. Was würdest du sagen, hat sich so ganz grundlegend in deiner Denkweise geändert, was du jetzt vielleicht in dem einen Jahr gelernt hast?
Viel offener. Also ich habe ja auch früher sehr viel, sage ich, kontrollieren müssen, auch wollen. Also es war alles, sage ich mal, in dem System drin. Und es musste ja auch alles nach einem Plan gehen. Also angefangen von Ernährungsplan, natürlich Trainingsplan, Reiseplan. Alles musste ja im Vorfeld schon geplant werden. Und man musste sich auch dran halten. Die Disziplin war sehr gefragt, also weil sonst kannst du da mit der Weltspitze nicht mithalten. Ja, du musst immer eigentlich auch noch mal drüber hinaus machen. Und jetzt habe ich auch durch auch Schicksalsschläge oder halt auch, wie das Leben so gekommen ist und auch durch diese abrupte Änderung, die Karriere zu beenden, ja, dass man das Leben nicht komplett immer durchplanen kann und dass es auch nicht immer so läuft, wie man es sich vorstellt. Also das hat man ja auch mit der Pandemie auch gemerkt, dass das auf einmal von außen irgendwas passiert, was du gar nicht kontrollieren kannst und dann musst du damit umgehen. Und trotzdem darfst du da nicht irgendwie zerbrechen, weil es passiert ja immer wieder was, ja. Und das habe ich gelernt, da wirklich flexibler zu sein, also auch mal zu akzeptieren, dass es nicht so läuft, wie man sich das geplant hat und vorgestellt hat, sondern das annehmen und vielleicht noch die Ziele vielleicht nicht unbedingt ändern, wenn die noch passen zu der Zeit, aber vielleicht auch andere Wege sich anschauen, nicht alles so durch mit der Brechstange irgendwie mehr, weiter und mehr und dann funktioniert das schon, und sondern ein bisschen freier im Kopf und vielleicht auch die Prioritäten auch geändert, und irgendwie macht mich das auch jetzt glücklicher und alles ein bisschen in Relation setzen. Also auch nicht mehr so, wenn irgendwas nicht funktioniert, so festhalten, sondern wirklich mal weiteren Blick haben für alles, ja.
Ist es so ein Tipp von dir, alles vielleicht immer in eine gewisse Relation setzen?
Ja, auf jeden Fall. Klar, es gibt, habe ich jetzt auch erlebt, Schicksalsschläge, die tun sehr weh und da muss man auch durch. Aber ich finde, das Leben geht immer weiter und man sollte wieder dran, selber dran arbeiten, wieder glücklich werden zu können. Und deswegen muss man alles in Relation setzen. Man darf nicht vergessen, was alles noch gut ist. Egal wie schlecht die Situation gerade ist, da hat man vielleicht noch immer noch gute Freunde oder Familie, die einen auffangen, oder doch noch irgendwie Möglichkeiten. Und ich finde, das darf man nie vergessen, egal wie schwierig die Situation ist, weil es nützt einem nicht, wenn man sich nur runterzieht und dann, ja, was hat man dann für Lebensfreude oder Motivation? Also man muss immer was finden, wofür es sich lohnt, wieder aufzustehen und auf die Beine zu kommen sozusagen.
Da sagst du was sehr Wahres und sehr Wichtiges auch, wie ich finde. Du hast gerade Schicksalsschläge angesprochen. Wenn man dich auf Social Media verfolgt, weiß ich jetzt natürlich, wovon du sprichst. Magst du unsere Hörer, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, auch ein bisschen mitnehmen, was dich jetzt in den letzten Wochen sehr bewegt hat?
In meinem totalen Glück auf Bali, wo ich auch zu mir gefunden hatte und mich da ein bisschen entspannen konnte, habe ich mich auch verliebt und wurde dann unverhofft, also einfach ungeplant schwanger, was erstmal schockierend war, aber ich habe die Nachricht angenommen und habe mir gedacht, so, also jetzt wäre auch vielleicht auch die Zeit, also so Bali hat mir quasi jetzt mein Bali-Belly in einem positiven Sinne geschenkt, und ja, und ich habe mir gedacht, ja, das wird jetzt meine neue Aufgabe, ich freue mich drauf, und habe dann leider mein Baby im 5. Monat verlieren müssen, was sehr, sehr schwierig war. Das war vor einigen Wochen jetzt, aber ja, da braucht man schon so ein bisschen Zeit, um wieder, also man war schon in Gedanken, hat sich vorbereitet für das nochmal ganz andere neue Leben, hat sich dann als Mutter, hat man, je länger man schwanger ist, glaube ich, oder jeder geht damit anders um, entwickelt man auch eine Bindung, und wenn dann plötzlich das aus welchem Grund auch immer, wenn man das Baby verliert, dann ändert sich nochmal ja auch alles. Und dann ist man erstmal wirklich in der Trauer und muss sich dann wieder aufrappeln und muss sich dann wieder auch wieder nach vorne schauen. Ich hatte diese Phase trotzdem angenommen und ich habe gedacht, klar, man fragt sich, warum passiert das mir, und es wäre doch jetzt perfekt. Aber dann ist es so gekommen, und ich habe das mitgeteilt auch auf den Social Media, weil viele Menschen wussten schon, ich bin schwanger und jeden Tag nachgefragt. Und es tut dann auch weh, wenn du immer erklären musst, dass es nicht mehr so ist. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es mir geholfen hat, mich mitzuteilen, dass sich sehr viele gemeldet haben, die auf welche auch Art und Weise auch immer auch ihr Baby verloren haben, manche sogar mehrmals so in der früheren Zeit, aber was auch nicht einfacher ist, wenn man sich zum Beispiel ein Baby sehr wünscht. Oder ja, ganz viele Schicksalsschläge und das Austauschen hat mir zum Beispiel persönlich auch geholfen, das zu spüren, so man ist ja auch nicht allein, es passiert auch anderen, es geht auch weiter und genau, und deswegen fand ich das auch wieder gut, dass die anderen Menschen auch gesehen haben, Moni hatte jetzt hier ein Traumleben auf Bali, aber wird dann auch nicht vom Schicksalsschlag verschont. Das kann jeden immer treffen und ich fand es wichtig, dass ich den Weg, der mir geholfen hat, besser damit umzugehen, sich zu öffnen, mit Menschen darüber zu sprechen, vielleicht die das gleiche Schicksal hatten oder auch mit anderen Menschen. Also ich habe da auch tatsächlich andere Hilfe gesucht, um damit klarzukommen. Genau, und das war auch meine Botschaft, dass weil ich auch gemerkt habe, viele haben gesagt, ich habe das Baby schon vor 7 Jahren verloren und ich leide immer noch drunter. Und es ist schade, wenn man da in so eine Depression oder das dann verdrängt vielleicht und das kommt dann immer in Situationen natürlich wieder hoch und zieht einen nochmal runter. Und irgendwann muss man damit abschließen. Man muss es ja nicht vergessen und diese Trauerphase hat man, aber man muss ja wieder irgendwie glücklich werden können. Das hat ja jeder verdient. Und ja, und das war so meine Botschaft und die trage ich weiter nach vorne, weil ich glaube, das ist der richtige Weg. Und genau, und da will ich auch andere unterstützen, können sich mal gerne bei mir melden und austauschen. Wie gesagt, also geteiltes Leid fand ich dann tatsächlich in dem Moment wieder halbes Leid. Also habe ich so erfahren.
Ja, das ist total schön, dass du deine Erfahrungen auch teilst und da auch anderen vielleicht ein bisschen Mut machst, die in der Situation stecken. Und wie geht's dir jetzt?
Ja, also natürlich hat man immer wieder, es ist ja tatsächlich noch nicht so lange her, aber ich versuche jeden Tag wirklich, auch wenn ich meine traurigen Momente habe und da die Zeit nehme ich mir dann auch, aber dann trotzdem wieder sich dran zu erinnern. Es gibt dann tatsächlich so diese Tricks, sage ich mal, dass man tatsächlich sich dann, ich sag mal, ja, zusammenreißen hört sich dann immer so hart an, aber dass man sagt, okay, aber ich selbst bin gerade gesund, ich kann jetzt nach vorne schauen, ich habe noch das und das und das, woran ich mich erfreuen kann, andere Menschen, die auch auf mich zählen, also für die, und so eben Teile des Lebens finden, wo man dann einfach wieder denkt, okay, also das Leben geht halt einfach weiter. Und da sich jeden Tag so daran zu üben, sich daran zu erinnern und auch da dankbar. Ich finde, wenn man jeden Tag, das habe ich auf Bali, für selbst die kleinsten Sachen dankbar ist, da fühlt man sich schon wirklich besser wieder im Leben. Also dass man sich da nicht in dieses Tief reinversetzt, sondern immer wieder neu findet, ja. Ich merke, dass es mir immer besser geht und ich kann damit immer mehr umgehen und es gibt natürlich Fragen, da fragt man sich, woran hat es dann letztendlich, warum hat sich das so entwickelt, aber letztendlich gibt es manchmal gar keine Antworten oder vielleicht später irgendwann, ich weiß es nicht, aber das sollte einen nicht aufhalten, um wieder versuchen, glücklich zu werden.
Du wirkst sehr ausgeglichen, sehr reflektiert und so weiter und siehst wirklich blendend gut aus, muss ich jetzt mal sagen.
Oh mein Gott.
Na wirklich?
Obwohl ich wirklich, also in der Zeit, also das kann viele vielleicht nachvollziehen, hat man auch nicht so viel Hunger gehabt. Also da. Aber jetzt langsam versuche ich auch natürlich, hilft es auch nicht nur psychisch, also das habe ich auch, das wusste ich schon vom Sport her, dass das Mentale und das Physische sehr zusammenhängt. Also kannst durch, wenn du dich nicht, sag mal, pflegst physisch, dann kann das auch mental sich widerspiegeln oder auch andersrum. Und deswegen ist auch mein Weg jetzt eher natürlich mental daran zu arbeiten, aber auch wirklich wieder mit Sport anfangen, auch wenn es eine Kleinigkeit ist und mich irgendwie dann auch was zu finden, wo ich in Bewegung bleibe. Ich glaube, wenn ich mich selbst auch pflege und dann hilft es auf beiden Ebenen. Ich finde, das sollte in Balance bleiben. Dann hat man bessere Chancen, da schneller aus einem Tief rauszukommen.
Definitiv, also kann ich nur bestätigen. Also und auch was du gesagt hast mit, man muss sich auch mal selber irgendwie in den Hintern treten oder mal am Riemen reißen und zusammenreißen, so hast du es gesagt. Das hatte ich auch schon öfter, dass ich mal in einem Loch war und gesagt habe, so, man braucht diese Phase, wo man sich bemitleidet. Also ist meine Erfahrung, die braucht man einfach. Und irgendwann muss man sich aber auch selber am Kragen schnappen und sagen, so, und jetzt gucke ich weiter.
Ja, also wirklich die Balance, weil natürlich Trauerphase braucht man. Wenn man jemanden verloren hat, so jetzt vielleicht gibt es verschiedene Gründe, warum man in der Trauer ist. Aber das ist sehr gefährlich, dass man dann in diesem Rad drin nach unten ist. Und da kann man sich Hilfe holen, aber ganz wichtig ist, dass man selbst das aufbaut, dass man selbst diese Kraft aufbringt, um diese Schritte wieder aus dieser Spirale nach unten, nach oben kommt. Diese Selbstheilung irgendwie aktiviert. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt ein bisschen auf ein anderes Thema gehen, ich hoffe, das ist für dich okay.
Ja, gerne.
Wenn wir so ein bisschen nach vorne schauen, was würdest du sagen, wenn wir einfach, wir haben noch gar nicht über deinen Sport geredet, obwohl es so ein faszinierender Sport ist. Ich muss dazu sagen, in der Olympia-Vorbereitung auf, jetzt muss ich überlegen, Peking 2008, waren wir in Tauber Bischofsheim und mussten als Ausgleich mal fechten.
Ja.
Und da habe ich das erste Mal so eine Montur angehabt und das mitten im Sommer natürlich. Das ist ganz schön warm. Ja. Also wenn man jetzt nur in kurze Hosen und Trikot gewohnt
da
ist.
Da braucht man keinen Saunagang danach.
Nein, gar nicht. Vielleicht sollte ich das jetzt zum Abschwitzen anziehen. Ja. Nein, aber was würdest du sagen, ist so das Faszinierende am Fechten?
Das Faszinierende am Fechten ist, für mich war das, ich als Kind habe ich getanzt und das dachte ich, das ist meine Sportart, dann kamen wir nach Deutschland und ich habe angefangen mit dem Fechten und das ist im Grunde, hat mich das auch sehr an Tanzen erinnert, das ist so ein bisschen Tänzeln mit dem Gegner, aber das Dynamische dran fand ich, dass das Unberechenbare, dass du dann selbst noch so eine Kampfsportart ausüben kannst und da kam so ein bisschen mein Naturell durch, so die Kreativität, also nicht diese Abfolge von nur von Schritten, sage ich mal, wo ich Tanzen nach wie vor super schön finde und toll finde, aber das hat mich dann am Fechten fasziniert, dass man dann aus so einem Rhythmus heraus auf einmal irgendwie ausbrechen kann und dann was eine Aktion starten kann und dieses Gefühl dann einen Treffer zu setzen und dann auch mal einen Schrei rauszulassen, weil das hat mir immer dann so Spaß gemacht. Ich finde, es ist eine sehr elegante Sportart mit sehr viel Tradition, aber mittlerweile auch sehr modern. Und das ist so eine Mischung aus, sage ich mal, Kunst und Kampfsport. Und das hat mich immer sehr dran fasziniert. Ich fand auch sehr schön, dass, weil ich jetzt von der Größe her, ich bin Degenfechterin, und die Fechter im Degen sind eigentlich sehr hoch groß gewachsen. Das liegt daran, dass die Trefferfläche ein gesamter Körper ist und du mit Reichweite einfach einen Vorteil hast. Und ich bin eigentlich viel zu klein fürs Degenfechten, aber ich fand das toll. Vielleicht mal mit ein bisschen mehr Arbeit und mehr Mut oder Geschick. Trotzdem aber technisch zum Beispiel diese großen Fechter, ja, wie so David gegen Goliath, ausspielen konntest. Und das hat mich dann auch immer so sehr gereizt, das dann zu schaffen, weil da habe ich in meiner Sportart sehr viel eben, ach, du bist doch viel zu klein für Degenfechten. Und ja, und dann irgendwie war das immer mein Ansporn zu beweisen, ja, aber ich habe es dann trotzdem in die Weltspitze geschafft. Und das war für mich so der Reiz und das Faszinierende, dass es halt auch geht. Mit Technik, mit Schnelligkeit, mit Präzision kannst du quasi die, sage ich mal in Anführungszeichen, Defizite, die man körperlich vielleicht nicht mithält mit den Gegnern, ausgleichen. Und das fand ich auch faszinierend, dass es geht.
Ich meine, ich habe ja jetzt gesehen, wie groß du bist. Wir sind uns gegenüber gestanden, aber wie groß bist du denn?
So 1,62, 63, ja. Und die Fechter, im Degenfechter sind ja so die Mädels auch. Da geht es da schon um die 2 Meter oder 1,80, so normal.
Okay, wow, das ist natürlich eine Reichweite. Also normalerweise ist die Spannweite, ja, wenn man die Arme so ausbreitet, so hoch wie oder so lang wie eigentlich die Körpergröße.
Genau.
So im Prinzip, also so habe ich das damals gelernt als Faustregel. Bei mir war es auch immer so, für meine Position war ich eigentlich auch zu klein, aber ich war halt schnell damals, ich konnte hoch springen und so und geht nicht, gibt's nicht. Also,
ja, genau.
Und ich hatte zum Glück auch Trainer, die das auch so gesehen haben und gesagt haben, die Kleine darf trotzdem da spielen, so ungefähr.
Ja,
auch was man mit Willensstärke so alles schaffen kann, ist dann schon schön. Auch vielleicht eine Botschaft an die kleinen Degenfechterinnen da draußen, hey.
Also ich habe mit Florettfechten angefangen, da hätte ich eigentlich die perfekte Größe, weil die Trefferfläche eingeschränkt ist, aber mir hatte Degenfechten einfach irgendwann mal mehr Spaß gemacht und ich wollte mir das nicht wegnehmen, nur weil ich dann vielleicht schwierigen Weg hätte, wenn ich da Erfolg haben möchte. Und ich bin dann nach meinem Herzen gegangen und mit Willensstärke eben kann man tatsächlich, ja, man hört es ja immer wieder und es ist so abgeschlossen, ja, du musst es richtig wollen, aber es ist tatsächlich so, weil man dann Grenzen überwindet, das gibt einem nochmal so einen extra Kick.
Auf jeden Fall, also gebe ich dir total recht. Ja, wenn man es dann schafft, dann tut es irgendwie doppelt gut.
Ja, genau.
Wunderbar. An deinem Namen hört man es ja, du hast keinen deutschstämmigen klassischen Namen. Ihr seid aus Polen eingewandert und du hast dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, nehme ich an, damit du auch für die deutsche Nationalmannschaft starten kannst. Dein Papa war, glaube ich, dein Trainer, wenn ich es richtig gesehen habe.
Genau, also das Fechten war so eine Art Integration durch den Sport, was ich eigentlich sehr schön finde und ich finde, das ist ein sehr guter Weg, weil ich kam so als Elfjährige nach Deutschland und da spricht man die Sprache noch nicht so gut und also das kann man ja auch in der Schule nicht glänzen sozusagen. Und wenn man dann in einer Sportart ist, dann teilt man also mit den anderen Kindern, die dann auch im Verein sind, zumindest schon mal hat man eine Gemeinsamkeit. Also das ist schon mal der Spaß an der gleichen Sportart, was schon mal verbindet. Und schon mal irgendwie die Barrieren überwindet, die man dann hat. Und ich fand es auch da hatte ich auch Talent mitgebracht und da konnte ich auch so ein bisschen auch gesehen werden, sage ich mal so. Weil sonst versteckt man sich, man will ja eher nicht auffallen. Und ich fand es eine sehr, sehr gute Art und Weise, in die Gesellschaft hier integriert zu werden. Zusätzlich ist man nach der Schule versteckt man sich nicht zu Hause, sondern ist dann tatsächlich unter anderen Gleichgesinnten. Dann, dann lernt man auch die Sprache schneller kennen. So war das bei mir, so hat sich das entwickelt. Ja, über den Sport, also gerade durch den Kontakt mit Kindern bei Gleichgesinnten und Spaß haben, wurde ich dann schneller quasi integriert. Also ist meine Meinung. Und ich bin echt froh drüber. Und dann habe ich mich in die Sportart verliebt. Und so hat sich das dann entwickelt. Genau, so war der Weg, der Einstieg quasi in diese Sportart.
Aber dein Papa war auch Degenfechter, oder?
Genau. Ja, genau. Mein Vater ist immer noch Trainer. War meine Karriere über die ganze Zeit mein Trainer und war auch, als ich mich für die Olympischen Spiele qualifiziert habe, auch der Bundestrainer. Also wir durften das gemeinsam erleben, was sehr toll war. Und da war ein ganzes Leben mal an meiner Seite als Trainer auch.
War es schwierig, gerade ihm zu sagen, du Papa, ich mag jetzt nicht mehr weiterfechten?
Nee, ihm gegenüber war es am einfachsten, weil er selbst Sportler war. Der hatte auch seine Karriere früher altersbedingt, also nicht altersbedingt, aber altersmäßig früher aufgehört als ich. Er ist ja sehr nah an mir. Also er hat ja meine Entwicklung dann miterlebt als die erste, sage ich mal, Bezugsperson. Also der konnte meine Entscheidung sehr gut nachvollziehen und stand eigentlich immer sehr hinter meiner Entscheidung, weil er der Meinung ist, klar, wenn du selbst willst, dann pusht man dich als Trainer weiter, unterstützt dich, aber du musst es selbst auch wollen. Und wenn dann aus welchem Grund auch immer, ob du keinen Spaß mehr dran hast oder andere Prioritäten, dann unterstützt er, weil er ist der Meinung, man muss im Leben selbst irgendwie glücklich werden. Und wenn der Sportler nicht mehr, ich war ja auch sehr lange dabei, nicht mehr die Entscheidung trifft, dann ist es für ihn in Ordnung, weil das ist nicht sein Leben, das ist mein Leben, auch wenn mein Vater ist und er will ja in erster Linie, dass ich glücklich bin. Und deswegen war es mit ihm, als ich ihm gesagt habe, also das war das eigentlich, aber ich wusste das auch, dass er meine Entscheidungen dann respektiert und auch unterstützt.
Das ist schön, vor allem auch das vorher schon zu wissen und diese Sicherheit auch zu haben, sich da mitteilen zu können. Wenn wir jetzt so zurückblicken auf deine sportliche Karriere, was würdest du sagen, war für dich so das schönste Erlebnis oder der erfolgreichste Kampf?
Ja, es gibt sehr viele. Mittlerweile kann ich mich an sehr viel erinnern. Ich muss ja echt sagen, direkt nach Karriereende, da war ich so überflutet mit Erinnerungen und auf einmal habe ich das ja auch sehr vermisst und so weiter. Und jetzt konnte ich das mit der Zeit so sortieren und ich kann mich an immer mehr erinnern. und bin auch sehr dankbar für das Leben, wie ich das hatte, mit sehr vielen Reisen, sehr vielen Einblicken, so viele. Ich war ja 14 Mal auf Kuba, alleine wegen dem Fechten und so weiter. Deswegen ist es sehr schwer. Natürlich, die Olympischen Spiele ist ja was ganz Besonderes. Also wir hatten eine schwere Qualifikation damals, es war mein dritter Anlauf. Die zwei vorher habe ich knapp verpasst. Entweder wurde ich nicht nominiert, obwohl ich auf der Rangliste quasi den Platz hatte, oder ich wegen einem Platz habe es verpasst oder so. Und dann jetzt in Rio hatte ich ein angebrochenes, auch, also wir haben uns nicht mit der Mannschaft qualifiziert, aber wir waren sehr angeschlagen, verletzungsbedingt. Deswegen war London sehr besonders für mich, weil es war schon immer mein Traum. Und wie gesagt, vorher, es hat mir keiner zugetraut, ja, so, dass ich das jemals schaffe. Und deswegen war das sehr besonders für mich, das geschafft zu haben. Ja, dann die ganzen WM-Medaillen, die wir mit der Mannschaft auch gewonnen haben. Das ist immer, also, wie ich vorher gesagt habe, geteiltes Leid, halbes Leid. Aber geteiltes Glück ist dann wieder doppeltes oder drei-, vierfaches Glück, wenn man sich mit anderen freuen kann. Ist irgendwie auch ein anderes Gefühl, also
potenziert sich das Glück irgendwie.
Das wissen die Mannschaftssportarten, Sportler viel mehr, wie schön das ist, so einfach das als Gruppe geschafft zu haben und dann eben gemeinsam sich drüber zu freuen und nicht nur Gegner zu haben, die dann nicht gewonnen haben. Ja, und also in einem Team ist es einfach schöner. Und da gibt es halt auch die Medaillen, die man gewonnen hat oder einzelne Kämpfe, die man gegen Angstgegner dann doch irgendwann mal die Lösung hatte und dann irgendwo im 64er K.O. doch geschlagen hat und sich gefühlt hat, als hätte man das Turnier gewonnen, auch wenn man den nächsten Kampf gleich hoch verloren hat. Es war dann egal, Hauptsache man hat den einen dann mal endlich überwunden. So kleine persönliche Siege gefeiert. Ja, also kann ich mich hier fast gar nicht entscheiden. Natürlich, Olympische Spiele ist halt das A und O. Und alles andere, so viel, so schöne Sachen, da müsste ich das mal so runterschreiben vielleicht und auswerten, wo der meiste Spaß dann dahinter steckt. Also es war schon wirklich auch eine tolle Zeit.
Ja, doch. Also man nimmt ganz viel mit und ich habe im Nachhinein auch teilweise auch mit meinem Gast oder meiner Gästin von der letzten Sendung, das war die Anna Lörper, eine Handballerin, mit der ich auch zusammen Nationalmannschaft gespielt habe. Wir haben beide festgestellt, dass die zweiten Plätze lernt man erst viel später zu schätzen.
Ja.
Also ja. Ich bin an einem Punkt, wo ich sagen kann, ja, ich freue mich jetzt über die zweiten Plätze, weil ich meine immerhin Zweitbeste.
Ja.
Also das ist ja schon sehr viel wert, aber in der Karriere selber kann man es nicht schätzen.
Nein, vor allem, wenn man noch so viele Ziele hat und dann aussteigt, dann denkt man, ich habe doch nicht das alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe, weil die Träume und Ziele sind immer viel, viel größer. Außer man schafft es dann tatsächlich, dreimal Olympiasieger zu werden und fünfmal Weltmeister. Aber das habe ich nicht. Aber ja, wie du sagst, also im Nachhinein denk ich mir, okay, jetzt kommt der Stolz, was man dann eigentlich mit dem, was man mitgebracht hat, was man daraus gemacht hat. Ich war so noch so hungrig oder weil noch so Sachen gefehlt haben in meiner Karriere, aber mittlerweile habe ich damit Frieden geschlossen. Man muss auch akzeptieren, wie weit man gekommen ist und was vielleicht und das auch zu schätzen, was man auch geschafft hat. Also so ein bisschen auch wertschätzen, sich selbst wertschätzen. Weil wenn man nicht immer ganz oben gestanden hat, dann denkt man, man ist ja auch nicht gut genug oder so. Im Sport ist es extrem oder auch im Leben. Aber da ist gerade sich selbst wertschätzen und sich dann auch sich selbst zu bedanken. Also so weit hast du es geschafft, jetzt akzeptiere, dass du das einfach und genießt es auch mal. Das musste ich auch lernen, aber das mittlerweile bin ich auch wirklich stolz und dankbar, dass ich das alles erreicht habe, was ich erreicht habe.
Das lässt sich auch richtig sehen. Du hast ja eine unglaubliche Latte an Titeln und auch Medaillen und Plätzen, die du gemacht hast. Das ist ja, passt nicht auf ein DIN A4-Blatt, muss ich sagen. Ich habe erst überlegt, schreibe ich wirklich alles raus? Dann habe ich gedacht, oh Gott, dann habe ich nachher ein Skript hier für unser Interview, wo du denkst, Jesus, was will denn die alles von mir wissen? Also es ist, kannst du wirklich sehr stolz auf dich sein.
Ja, vielen Dank.
Nein, wirklich. Also ich habe mir halt so im Nachhinein gedacht, jetzt, ich bin viel ausgeglichener, wo ich aufgehört habe, Leistungssport zu treiben. Und habe mir so gedacht, Mensch, warum schafft man das nicht in dieser ganzen Verbissenheit, in diesem ganzen Druck, nicht einmal so ein, der Lichtstrahl wäre jetzt übertrieben, aber einfach diesen Blick aufs große Ganze haben und sagen, hey, gut gemacht.
Ja, ich glaube, schwierig. Also wenn man, außer man steht da ganz oben, und im Fechten ist es tatsächlich so, dass das ja, also wir haben ja immer um die 200 Teilnehmer. Und ich stand öfter auch mal auf dem Treppchen, aber gewonnen, das ist eigentlich selten. Also ich sag mal, von 100 Kämpfen, gut, ich wäre mal meine Bilanz nicht so schlecht, aber du gewinnst nicht irgendwie jedes Mal oder stehst nicht jedes Mal auf dem Treppchen. Und ich bin manchmal nach China geflogen und habe das erste 64er dann gleich verloren und durfte dann, ja, so, das war's dann. Also nach 5 Minuten war der ganze Aufwand und das Training davor, die Vorbereitung, die Reise und die Investition war dann,
verpufft.
Verpufft, ja. Und ich glaube, deswegen hat man da auch die Angst, sich über so Sachen in der Zeit zu freuen, weil es geht dann immer weiter. Man ist ja immer wie in so einem Hamsterrad und die Qualifikation ist ja nicht mit einem guten Ergebnis getan, sondern du brauchst stetige Bestätigung und Leistungsbestätigung. Es hört nie auf im Grunde. Und unsere Saison ist immer sehr lange, also ging dann immer ein ganzes Jahr. Und da ist es einfach, man ist immer in so einem Leistungsdruck und da bleibt eigentlich auch fast keine Zeit, um richtig zu genießen. Und ich habe gelernt, ganz jung, als ich meinen ersten Weltcup-Sieg hatte, und ich kam mir vor wie so der King. Und 2 Wochen später hatte ich wieder einen Wettkampf und ich war dann immer noch in meiner Euphorie und da habe ich so richtig auf die Dings gekriegt und war dann gleich wieder draußen. Das hat mich so schnell wieder auf den Boden gesenkt. Okay, Moni, nicht zu sehr, also irgendwie hat mich das so geprägt, nicht zu sehr freuen, nicht zu sehr ausruhen, weitermachen. Du musst immer irgendwie, die Konkurrenz schläft nicht und ja, das ist so irgendwie so drin in einem.
Ich glaube, man darf sich nicht so richtig ausruhen. Man hat nicht die Zeit eigentlich. Ja, das ist, glaube ich, der größte Faktor. Also was ich jetzt festgestellt habe, man hat nicht die Zeit. Selbst so ein Sieg, da hast du so viel Druck und so viel Druck gestanden. Ich weiß noch, als ich das erste Mal deutsche Meisterin wurde, das war so ein Riesendruck. Und dann hat man dieses Riesenziel, was man sich als, keine Ahnung, 5-, 6-, 7-, 8-Jährige oder 10-Jährige ausgemalt hat, wie das dann mal ist. Das genießt man vielleicht 2 Sekunden gefühlt und dann fällt dieser Druck ab, dann kommt die Leere und dann geht es schon wieder weiter.
Ja, und dann ist der Druck, nächstes Mal musst du ja mindestens noch mal gewinnen, weil wenn du dein Zweiter wirst, dann so, also der Druck steigt permanent.
Ja.
Je mehr Erfolg du hast, je mehr Druck du hast. Und deswegen ist es so schwierig, sich in der Zeit länger darüber zu freuen, als eben ein paar Sekunden auf dem Treppchen.
Ja, das ist schon richtig. Also wie gesagt, ich finde, du kannst sehr stolz auf dich sein und das mit Fug und Recht dich freuen. Und es ist schön, dass wir uns jetzt auf unsere Erfolge so ein bisschen, zumindest wir zwei, uns sonnen können.
Ja, genau, in den Erinnerungen.
Genau. Nee, das ist wirklich auch ein schönes Gefühl, was es einem gibt, ja. Weil auch so, als ich aufgehört habe und so die erste Zeit danach, hatte ich so das Gefühl, okay, wow, man gerät so schnell in Vergessenheit. Also im Sport ist nichts vergänglicher ist als im Sport. Also einen Tag bist du, wie du sagst, der King und am nächsten Tag watscht dich jemand ab und dann bist du eigentlich schon ausgetauscht und dann hat man dich
direkt
vergessen.
Ja, also und damit muss man dann halt einfach irgendwann mal, okay, sowas. Deswegen muss man für sich das halt behalten und sich selbst wertschätzen, ja.
Absolut. Du machst ja jetzt im Moment nichts im Fechtsport. Kannst du dir einen Weg dahin zurück vorstellen, ob als Trainerin, als Beraterin oder ich weiß es nicht. Also wenn
ich so genau, in der Pandemie hatte ich tatsächlich also nur zur Unterstützung, jetzt nicht, sage ich mal, beruflich, aber da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich gerne dem Nachwuchs viel mitgebe. Also ich hatte Kontakt mit verschiedenen Vereinen weltweit, also aus Spanien zum Beispiel, wo ich dann Zoom-Calls mit den Kindern hatte, um die zu motivieren, weil es natürlich viele hatten ja
kein Training, Wettkampf.
Und ich glaube, das ist ganz schlimm für die Kinder, die sich nicht austoben können. Und ich glaube, die Konsequenzen wird man dann erst in der Zukunft sehen. Hoffentlich nicht so krass, aber ich glaube schon, dass es auf die Psyche, ja, nicht so gut für die Psyche war, für die Entwicklung der Kinder. Und da habe ich gemerkt, es macht mir auch Spaß, denen einfach auf dem Weg mitzugeben aus meiner Erfahrung und vielleicht das, was ich selbst später gelernt habe oder durch Erfahrung gelernt habe, denen schon im Vorfeld mitzugeben. Eben im Leistungssport zum Beispiel. Und da kann ich mir vorstellen, dass ich weiterhin da gerne andere unterstützen würde. Ich habe Früher habe ich auch immer gerne auch nebenbei vielleicht Incentives gegeben für Unternehmen. Das vielleicht kann ich das in der Zukunft, weil das hat mir Spaß gemacht, einfach fechten Leuten zu zeigen, dass die mal dann in die Montur schlüpfen und merken, das ist ja voll anstrengend.
Ja, allein nur dieses Stehen. Also fand ich, also vielleicht fassen wir es einfach mal zusammen. Man hat eine Hose an, man hat Schuhe an.
Socken, Fecht, Hose, Fecht, Unterziehweste, die Frauen noch einen Brustschutz, dann hat man noch eine Fechtjacke, Handschuh und natürlich noch die Maske an. Also man ist halt komplett voller Montur. Ich glaube, das Einzige, was nicht bedeckt ist, ist die nicht fechtende Hand, also die Hand, die nicht den Degen zum Beispiel in der Hand hält, die ist dann frei. Aber sonst ist man komplett. Und wenn man sich dann auch hin und her bewegt und angegriffen wird und der Stress dann kommt, dann schwitzt man ganz schnell.
Und man ist eigentlich permanent mir fällt jetzt nicht der Fachbegriff ein, aber ein bisschen in den Knien. Das geht ja dann schon auch ein bisschen auf die Oberschenkel, wenn man so ein bisschen in der Auslage ist.
Genau, Oberschenkel, weil ein bisschen in den Knien, deswegen, weil du dich halt, du hast einen Richtungswechsel die ganze Zeit.
Musst dich schnell bewegen, genau.
Genau, auf der Planche, die Breite ist ja 1,5 Meter bis 2 und die Fechtbahn ist 14 Meter lang. Und da kannst du jederzeit, musst du irgendwie entweder deinen Angriff oder deine Aktion vorbereiten. Das ist ja eher so in einem... Du baust einen Druck auf oder du musst dich schnell verteidigen, dann musst du gleich schnell wieder auf den Beinen zurück, damit der Gegner seinen Angriff ins Leere geht oder so. Also es ist ständiges Wechseln und Antasten, wer jetzt die Oberhand und seine Aktion startet. Also musst du immer so ein bisschen leichtfüßig bleiben und das bleibst du eher, wenn du so leicht in den Knien bist und nicht gestreckt komplett. Deswegen geht das sehr viel über die Beine. Also gerade ich als kleinere Degenfechterin musste sehr schnell sein. Und das aus dem Ausfall wieder raus und wieder schneller nach hinten. Also ja, deswegen diese Beinstellung auch, ja.
Ja, und die Degen sind ja auch nicht so ganz unscharf, ne?
Nö, die sind komplett. Also das ist auch so lustig, weil ich immer wieder gefragt werde, und weil es gab einen Unfall in den 80ern, einen tödlichen Unfall. Und damals, muss ich dazu sagen, waren die Fechtausrüstung komplett anders. Also man hat nur Baumwolle getragen und die Degen waren zum Beispiel aus, oder Florett, was mit dem Florett damals passiert ist, aus Federstahl. Also es hieß, also wenn dann Florett oder Degen oder so, whatever, dann abgebrochen ist, dann war es spitz. Und es konnte dann durch die Baumwolle dann gehen. Mittlerweile, also nach dem Unfall, wurde ein das war Mitte der 80er Jahre, in Rom bei der WM, wurde ein Profiteam aus der ganzen Welt zusammengestellt, wie man das Fechten so sicher macht wie möglich. Und durchgesetzt haben nach, was bis jetzt Bestand ist, weil es einfach so
gut ist und funktioniert. Ist. Ja.
Ja, funktioniert. Maraginklingen, die brechen, wenn die brechen, die sind viel beständiger, aber wenn die mal brechen, dann stumpf, steht stumpf, also so sieht es dann aus. Ich glaube, ich kann es dir jetzt hier zeigen. Das
ja,
ist immer
und am Ring sieht man es.
Genau.
Ja.
Und ansonsten, die Klamotten sind aus Kevlar-Gewebe, also wie kugelsichere Weste, nur ohne Metall. Da kann nichts, ist auch nie wieder was passiert. Das Einzige, was man davon tragen kann, wie wenn man sich selbst halt eben was bricht. Aber es kann überall passieren. Das kannst du, wenn du deine Treppen ausrutscht. Und mittlerweile zählt Fechten zu der sichersten Sportarten der Welt. Also es ist wie Tennis oder so. Du kannst dich immer verletzen, ja. Du kannst umknicken oder was weiß ich. Aber jetzt nicht durchs
Material.
Durchs Material, genau.
Ja, nee, also es ist schon spannend. Also Handball ist ja eher ein gefährlicher Sport im Prinzip. Viele, viele schlimme auch Verletzungen davontragen, aber ja.
Habt ihr mehr auch Körperkontakt, wenn ihr da drauf fliegt. Ja, das finde ich auch krass. Also.
Ja, also ich glaube, ich hatte 8 Nasenbeinbrüche in meiner Karriere. Mein Gott, also nee. Passiert. Also wie gesagt, ich denke, jeder Sport hat so seine Vor- und Nachteile. Ja. Und am Ende muss man seiner Leidenschaft nachgehen. Ja. Da denkt man nicht so über das Risiko nach. Vielleicht später, wenn man Mutter ist, dann schon. Ja. Da wünscht man sich dann ein anderes.
Wenn man so ein Kreuzbandriss hinter sich hat, dann ja. Auch nochmal.
Dann auch, aber da ist es zu spät. Da warst du ja schon lange gefangen von der Liebe zu dem Sport.
Ja, genau. Es hat lange genug gehalten, genau.
Ich denke auch. Du hast gerade schon deinen Schmuck angesprochen. Also du hast sehr schönen Schmuck. Ich habe gelesen, du hast den selber designt und immer angelehnt natürlich an den Sport.
Ja, das ist schon einige Jahre her, wo ich die Idee hatte. Also die Idee habe ich schon 100 Jahre eigentlich. Aber bis man dann in Action tritt, dann dauert das. Ja, ich habe das in erster Linie für mich gemacht, weil ich das vermisst hatte, dass ich irgendwas von meiner Sportart, was mich daran erinnert, an mir trage. Es gab halt so gotisch angehauchte Schwerter, die man sich um den Hals, das fand ich irgendwie, hat es nicht so zu mir gepasst. Und ich hatte die Idee einfach, weil ich künstlerisch schon immer, das war so mein Ausgleich zum Sport, ich habe dann so gebrochene Degen gesammelt, wollte mal eine Lampe draus machen.
Okay.
Aber dann habe ich gedacht, sieht doch irgendwie cool aus. Mir hat es fasziniert, dass gerade ein Degen, wenn er bricht, dann so eine herzförmige Form annimmt.
Ich wusste das gar nicht. Ja, das ist spannend, was du erzählst.
Ja, und ich fand es so schön, ja, dann so eine Kampfwaffe bricht und hat so ein Herz im Querschnitt und ich fand es irgendwie cool und schön. Und dann habe ich zu einem Goldschmied gesagt, ich möchte so meinen Arm Gelenk und eigentlich auch um meinen Ring. Und so entstand die Idee. Und das habe ich dann in erster Linie für mich gemacht. Und dann wurde ich immer wieder darauf angesprochen, weil es irgendwie anders aussieht. Das Herz sieht irgendwie anders aus. Die Formen habe ich auch noch nie so gesehen im Schmuckbereich. Und dann habe ich das erstmal für ein paar Freunde gemacht und dann immer mehr drauf aber auch so in der Bahn drauf angesprochen worden. Hey, du hast einen schönen Ring, welches Label ist das? Und ich so, gar keins.
Meins?
Meins vielleicht so. Ja, und immer wieder darauf angesprochen worden. Und ich dachte, oh, krass. So. Und dann habe ich dann mehr, also immer schon beschränkt produziert, weil man muss ja alles vorfinanzieren und man weiß dann letztendlich nicht, wie viele es dann toll finde und dann tatsächlich abkaufen, damit sich das auch gelohnt hat oder man nicht nur in Kosten gerät. Aber es hat dann sich so entwickelt und das macht so unglaublich Spaß. Ich finde es, weil ich da das mache, was mir gefällt. Ich mache dann erstmal so Prototypen und trage, dass es auch tragbar ist. Ich konnte auch nicht, die Ursprungsidee war wirklich den gebrochenen Degen zu nehmen, so recycle-mäßig, aber da wäre die Kosten und das umweltschädlichere viel größer gewesen, das so zu erwärmen und so dran zu arbeiten, als dass man nur die Form nimmt, die Idee und das halt quasi in Edelmetall.
Macht.
Ja, genau. Und so ist es, hat sich das entwickelt. Und Edelmetall trägt sich auch schöner an der Haut wie andere Metalle. Ja, und so ist es so Schritt für Schritt einfach aus einem Hobby, teurem Hobby. Und ich freue mich, dass sich das, das...
Wie heißt denn das?
Mo6, also es ist auch... Weil 6 ist angelehnt an die 6. Parade. Das war meine Lieblingsparade. Es war so ein Fantasiename. Ich hatte auch More Sense, aber es war eher so ein bisschen massagemäßig, wo ich gegoogelt habe. Man muss ja mal gucken, was noch frei ist. Ne? Und das hat sich immer so ja, dynamisch. Und eigentlich habe ich gedacht, ist eigentlich egal. Leute gewöhnen sich ja an, es muss irgendwie zu mir passen. Und Mo ist angelehnt an Monika von meinem Namen oder auch an Mer. Die Nummer 6 habe ich auch gegoogelt, hat immer nur positive, also ich sage auch Sexualität oder so die Female-Attraktivität oder auch Kreativität, fand ich auch gute Assoziationen, so bin ich an den Namen dann.
Ja, sehr schön. Wo wendet man sich da am besten, wenn man da was haben will? Hast du eine Homepage dafür oder über Instagram?
Genau,
oder?
Über Instagram, ich habe auch einen Online-Shop und genau, also da kann man sich das auch anschauen. Genau, und das baue ich immer mehr auf. Also ich habe mehr Ideen, ich muss mich da auch mit der Produktion zurückhalten. Hefte voll gekritzelt mit, weil, ja. Aber nee, ich freue mich, dass sich das so entwickelt, dass es den Leuten gefällt. Und ich will damit auch Emotionen transportieren. Also wir haben im Fechten, braucht man wirklich so Mut, Entscheidungskraft. Und irgendwie, ich habe das ja auch hier an, immer wenn ich irgendwas nachdenke, spiele ich auch damit rum, weil ich irgendwie mir vorstelle, das gibt mir dann wiederum die Erinnerung an den Sport, dass man dann nicht, da musste ich mutig sein, da musste ich eine Entscheidung treffen. Und dann kriege ich auch wie so eine Motivation, so einen Kick, okay.
Schöne Idee.
Ich trage so mein Symbol damit und das soll mich jetzt auch dazu pushen, denn den Weg zu gehen. Und ich sehe meinen Schmuck dann so symbolisch eher eben, würde ich mir wünschen, dass das vielleicht jemandem schenkt, um ihm auch ein bisschen mehr Mut auf den Weg zu geben.
Also das ist eine sehr schöne Idee, muss ich sagen. Finde ich total schön, deine Botschaft dahinter. Ich habe gerade so im Geiste überlegt, am Handball, also wir spielen mit Harz, also wirklich Baumharz, dass der Ball uns nicht aus der Hand flutscht. Ich habe überlegt, was aus dem Handball kann ich nehmen, so ein bisschen, aber so ein Leder von dem Ball oder dieses Harz ist auch irgendwie nix.
Ja.
Das ist natürlich schön mit deinem Stahl, ne?
Ja, da hat man einfach Glück beim Fechten, da kann man die Formen einfach nehmen und das Metall und damit auch Emotionen und Motivation mit in den Schmuck als Symbol mitgeben, als so ein Token, ja.
Ja, voll schön. Ist es sowas, wo du sagst, das willst du jetzt wirklich vielleicht für deine Zukunft machen? Weißt du, was du machen willst, wie es weitergeht? Hast du da schon eine Idee?
Klar, das war natürlich ein Traum, wenn das irgendwann so wächst, dass man da natürlich auch ein richtiges, weil es läuft ganz gut und so, und aber das ist immer so, so auch ungewiss, ja. Natürlich wäre das schön, weil es halt eben so viel Spaß macht, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass ich eben auf diese beiden Wege gerne gehen würde, also weiterhin als Künstlerin hier, Designerin, und das beibehalte und auch fortführe und entwickle. Und auf der anderen Seite freut mich dann auch immer tatsächlich, wie du angesprochen hast, anderen eben durch meine Erfahrung als Coach meine Erfahrungen und Hilfe anzubieten. Also diese zwei Wege kann ich mir gut vorstellen.
Du hast ja auch an einem Buch mitgeschrieben, du hattest einen Gastbeitrag drin.
Ja, genau.
Habe ich auch gesehen, der tägliche Athlet.
Ja, das hat Spaß gemacht. Ich habe auch noch ein Projekt, was ich selber schon, als ich aufgehört habe, ein Angebot bekommen habe, selbst ein Buch zu schreiben. Aber da habe ich noch gesagt, erstmal, ja, worüber? Also ich bin jetzt nicht dreifache Olympiasiegerin, aber dann hat mich die Agentur überzeugt, dass ich so viel durch meine Story und durch die Entscheidung, die ich getroffen habe, anderen mitgeben könnte, vielleicht als Inspiration oder als so ein bisschen Guide-mäßig, wie das bei mir war. Und vielleicht können die das mitnehmen, weil ich gesagt habe, so reine Biografie sehe ich mich jetzt nicht so. Aber wenn ich dann tatsächlich einen Mehrwert schaffen kann, dann warum nicht? Und dann habe ich mich trotzdem ein paar Monate gebraucht, und im Januar hatten wir uns dann zusammengeschlossen, und da arbeite ich jetzt auch dran. Aber das dauert jetzt noch mindestens, wir haben 21, also eher so gegen Ende 22, Anfang 23 zur Buchmesse würde das dann rauskommen.
Oha,
wir
schön.
Arbeiten schon dran.
Da sprechen wir nochmal.
Genau.
Da bin ich mir sicher. Na, da freue ich mich, da bin ich ja mal gespannt. Wird es dann eher so ein Sachbuch, also oder Fachbuch, oder was ist das?
Ich glaube, weil es entwickelt sich, wir wollen das nicht so von vorne, das muss sich auch gut anfühlen, das muss auch irgendwie, ich muss das fühlen, dass es auch für mich einen Sinn macht, und ich will unbedingt, dass es auch einen Mehrwert für den Leser hat. Nicht nur so, interessante Story und nett irgendwie Entertainment, aber auch, dass es irgendwie so mehr Bestand oder mehr was mitgeben kann. Gerade in der Zeit heutzutage, wo so viel schief laufen musste oder schief gegangen ist, dass den Menschen halt einfach ein bisschen Mehrwert geben. Deswegen wird es, glaube ich, wahrscheinlich so eine Mischung sein. Also es wird sich dann entwickeln, aber ich glaube, so ein reines Fachbuch wäre mir zu trocken für mich persönlich, und reines nur, ich habe das und das erlebt und hier war ich und dort, wäre mir dann auch zu viel bla bla. Also
so oberflächlich vielleicht.
Ja. Ja, also vielleicht so eine Mischung, dass der Leser tatsächlich neben der Unterhaltung auch noch einen Mehrwert für sich vielleicht.
Das klingt gut.
Ja.
Sehr gespannt und freue mich schon. Wenn wir jetzt so, wir haben schon ganz lange geredet.
Oh ja, das ist die Zeit vergeht.
Ja, und es macht mir sehr viel Spaß. Aber wenn wir so vielleicht so ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen, was denkst du, was steht in nächster Zeit bei dir an? Wie geht's für dich jetzt erstmal weiter? Oder wo willst du überhaupt leben? Ist das für dich schon klar?
Nee, das ist tatsächlich noch nicht klar. Ich weiß, dass Bali meine, sag ich mal, dritte Heimat, also ein Ort, wo ich immer wieder gerne zurückgehen werde. Ich weiß nicht, vielleicht auch für eine längere Zeit. Gerade im Moment bin ich in Deutschland, versuche hier alles eben, was auf der Strecke geblieben ist, zu regeln. Und ich denke, ich kann es noch gar nicht abschätzen, wo es mich hin... Ich habe auch gelernt, so ein bisschen nach meinem Gefühl zu vertrauen und wo ich mich auch wohlfühle. Gerade brauche ich den Kontakt mit Familie und Freunde. Deswegen kann ich mich da noch gar nicht, aber jetzt in den nächsten Wochen wird man mal schauen.
Ja, dann drücke ich dir dafür ganz fest die Daumen für die nächsten Entscheidungen. Ja. Bisher hatte ich ja dein Bauchgefühl wahrscheinlich immer ganz gut geleitet, so wie es wirkt.
Ja, immer mehr, wenn ich immer mehr auf mich höre, wirklich. Aber das ist auch so eine, das muss man auch lernen, welche Laute oder wer spricht da? Wo kann ich mich drauf verlassen? Ja, vertraue, merke ich, dass es dann immer dann die richtige Entscheidung ist. Und genau, das übe ich dann jetzt weiterhin.
Das klingt nach einem sehr vernünftigen Plan. Ich schließe meistens so ab mit einer Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Welche Träume hast du? Welche Ziele willst du erreichen?
Träume und Ziele. Ja, mein Traum ist, dass ich tatsächlich vielleicht innerhalb von den nächsten 2 Jahren mir mein neues Leben, dass sich das stabilisiert, dass ich da meinen Weg gefunden habe, beruflich in erster Linie, dass ich da weiß, welchen Weg ich dann voll und ganz 100% gehen kann. Das wäre ein Traum. Mein anderer Traum ist, dass ich tatsächlich irgendwann mal Familie habe. Da muss ich schauen, wann ich dafür wieder bereit sein kann. Genau, das sind schon mal ganz dicke Träume, so Leben auf die Reihe irgendwie zu kriegen und privates Glück.
Das sind sehr schöne Träume vor allem auch. Ich drücke dir wirklich alle Daumen der Welt und wünsche dir alles, alles Gute, viel Gesundheit und ja, bleib weiter so positiv, wie du es ausstrahlst. Es ist total schön, dir gegenüber zu sitzen.
Vielen Dank. Ich wünsche dir auch hauptsächlich Gesundheit und vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Und ihr da draußen, bleibt bitte auch gesund. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Ich wünsche auch allen viel Gesundheit und bleibt positiv. Es wird alles gut.
Hitradio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf antenne1.de.